Okay, wir waren in der letzten Sitzung über den arabischen Raum in den lateinischen gekommen. Wir sind im 13. Jahrhundert und ich habe gerade das 13. Jahrhundert ausgewählt, weil da eine grundsätzliche Debatte ausgetragen wird über das Problem der Ewigkeit der Welt, evoziert durch die Rezeption der Schriften des Aristoteles. Und diese Debatte zeigt sehr gut die verschiedenen Standpunkte, die man da annehmen kann. Und ich habe drei Standpunkte unterschieden. Wir werden das später noch sehen. Das eine war, wo gesagt wird, nein, die Argumente des Aristoteles, also die physischen Argumente, kann man physisch widerlegen. Oder eine zweite Position, die sagen würde, also die Argumente lassen sich nicht so widerlegen, dass das Gegenteil ausgeschlossen ist. Eigentlich die beiden Alternativen, die Argumenten für und wider, haben je ihre eigene Plausibilität. Das ist die Position von Thomas von Aquin. Und da gibt es noch einen dritten, der eigentlich sehr interessant ist, obwohl ein bisschen komplex, die sagt, tja, es hängt ganz ab von den Prämissen, die man annimmt. Wenn man jetzt die philosophischen Prämissen annimmt, dann muss man notwendigerweise folgen, dass notwendige Prämissen hieße dann immer mit einem Grund kommen. Aber es gibt ja im Lebensbereich, um es so zu formulieren, auch eine Region, wo der Grund nicht zählt, nämlich Region des Glaubens. Und da geht man also auf eine andere Art und Weise vor. Da fragt man nicht nach dem Grund und Ausdruck dafür ist dann Schöpfung aus dem Nichts, Anfang der Welt in die Zeit. Die Position werden wir uns später etwas näher anschauen. Ich habe also das 13. Jahrhundert ausgewählt und die drei Positionen, die kommen alle aus dem 13. Jahrhundert, weil es da um die Deutung des Aristoteles ging. Das war ja nicht nur die Frage der Ewigkeit der Welt, sondern mehres stand da im Raum. In irgendeiner Weise merkte man, dass der Aristoteles sehr hilfreich war, um im physischen Bereich und im metaphysischen Bereich weiterzukommen. Und man brauchte diesen Bereich natürlich auch bei der Auslegung der Schrift. Als dann so in 1250 diese Werke an der philosophischen Fakultät mehr oder weniger vorgeschrieben waren, fing natürlich die substanzielle Durchdringung an und dann entstanden die ersten Probleme. Und ein Ausdruck dieser Problematik ist, und da waren wir in der letzten Sitzung stecken geblieben, die berühmte Verurteilung von 1277. Also in 1277 werden durch den Bischof von Paris, Bischof Etienne Tompier, 219 philosophische Thesen verurteilt. Und der Bischof nimmt da seine pastorale Aufgabe wahr. Er stellt fest, dass diese Sätze also verwirren können und verbietet dann das Halten dieser Sätze an der Universität von Paris. Über diese Vorteile kann man unheimlich viel sagen und in dem Hauptseminar nächstes Semester werde ich auf akademische Vorurteile eingehen. Sie müssen erstmal wissen, diese Verurteilung war eine Verurteilung von der Bischof von Paris, hatte also quasi nur eine Auswirkung in seinem Bistum. Nun war die Universität von Paris in seinem Bistum und die Universität von Paris war ja die berühmteste, die Alma Mater, die auch als Vorbild für die weiteren Universitätsgründungen galt. Und damit war natürlich die Wirkung dieser Verurteilung nicht nur beschränkt zu dem Bistum von Paris. Ich hatte in der letzten Sitzung auch gesagt, dass über diese Verurteilung in der Forschung unheimlich viel geschrieben worden ist, weil, sagen wir mal, in der etwas älteren Forschung, und dann denke ich an Pierre Duhem mit seinem Système du Monde und Anneliese Meyer, eine Forscherin, die sich viel mit Physik im Mittelalter beschäftigt hat, die These verteidigt wurde, dass durch diese Kritik am Aristotelismus und der Grundsatz war eigentlich, tja, wir Christen glauben doch an einen allmächtigen Gott. Also was der Aristoteles da physisch als notwendig betrachtet für die Welt, ist absolut betrachtet natürlich nicht notwendig. Einen allmächtigen Gott kann die Welt aufbauen, wie er will. Zum Beispiel argumentiert Aristoteles, dass es nur eine Welt geben kann. Weil anders wäre es so, dass ein Stein nicht immer zum Mittelpunkt fallen würde, sondern wenn diese andere Welt in der Nähe käme, würde dieser Stein vielleicht zum Mittelpunkt dieser anderen Welt fliegen. Das hat man nicht gesehen, nie gesehen. Deshalb ging man davon aus, dass die Welt also nur eine war. Man kann sich natürlich fragen, weshalb kann es nicht mehrere Welten geben? Oder eine andere These, nach Aristoteles könnte ja weil das Universum beschränkt wäre, könnte also ein, aber das wird jetzt zu kompliziert, der Tenor dieser Sätze war, nun, wir brauchen uns eigentlich nicht durch die Vorgaben der aristotelischen Philosophie festschreiben zu lassen. Und die ältere Forschung hat das eigentlich eher gesehen als eine Öffnung zu den neuen Naturwissenschaften, weil dadurch also die aristotelische Grenzen aufgewichen wurde. Deshalb hat man diese Verurteilung, also heute würde man sagen, ja, wieso, was wäre jetzt positiv an eine solche Verurteilung, aber würde die in die Forschung eigentlich positiv aufgegriffen. Und in der neueren Forschung steht diese Verurteilung ein bisschen unter der Rubrik Aufklärung im Mittelalter, Fragezeichen, weil man davon ausgeht, aha, wenn da diese Thesen verurteilt wurden, diese These, die quasi rein philosophisch argumentieren wollte, ohne Vorgabe des Glaubens, dann müsste es also solche Verteidiger gegeben haben. Also geben es Aufklärung im Mittelalter. Und ich hatte ja schon in der letzten Sitzung gesagt, da muss man ein ganz klein bisschen aufpassen, weil man muss natürlich wissen, was es eigentlich mit diesen Thesen auf sich hat. Und wir haben dann kurz uns einige dieser Thesen angeschaut und dann gesehen, es geht immer um einzelne Sätze. Also es werden nicht die gesamte Lehrmeinungen von einem Autor verurteilt, es werden auch keine Personen verurteilt, es werden immer Sätze verurteilt. Und ich hatte in der letzten Sitzung das Beispiel gegeben von diesem Satz 2 plus 3 ist 5 ist unwahr, der also in einer ganz bestimmten Auffassung unwahr ist. Und wenn der jetzt aus diesem Kontext rauskommt, kann er große Verwirrung stiften. Und diese pastorale Sorge des Bischofs bezog sich vor allem darauf. Und wenn Sie sich die Sätze genau anschauen, werden Sie auch sehen, dass die zwar in den Texten zurückzufinden sind, aber in der Regel nicht in der schroffen Form, wie sie dort formuliert werden. Deshalb ist meines Erachtens dieser Zugang Aufklärung im Mittelalter, wo es um diese Thesen geht, ein bisschen zu kurz gegriffen. Also man muss sich dann erstmal gut im Klaren machen, was eigentlich bei einer solchen Verurteilung eigentlich vorgeht und was genau verurteilt wird. Weil, kurz gesagt, die Thesen, wie sie verurteilt wurden, so wie sie da stehen, da haben wir fast keine Autoren gefunden. Wenn Sie die Autoren lesen, wir werden später ein Beispiel uns näher anschauen, dann werden Sie sehen, dass es etwas komplizierter ist. Moderne Edition dieser berühmten Verurteilung. Oh. Ist diese. Ich sage noch was. Es ist so auffallend, wenn Sie sich so die Universitäten des 15. Jahrhunderts anschauen, dass die Magister, wenn die also anfingen, ihre Vorlesungen zu geben, schwören müssten, dass sie nie gegen diese Verurteilung oder jedwede andere Verurteilung argumentieren würde. Und interessant ist, wenn Sie sich jetzt mal so die Druckschriften des 15. Jahrhunderts anschauen, dann finden Sie auch solche kleine Drucken, also in klein handsames Format, wo alle Verurteilungen aus dem Mittelalter aufgelistet stehen. Und nochmals, das hört sich dann ziemlich einengend an, aber für diese Magister waren das mehr oder weniger die Eckpunkte, mit denen man dann anfing zu argumentieren. Man wusste mehr oder weniger, was gehalten werden konnte und was nicht gehalten werden konnte, und innerhalb dieser Punkte versuchte man dann zu lavieren. Okay. Also hier haben Sie natürlich eine lateinische Edition mit französischen Texten, eine ziemlich ausführliche Zusammenfassung von diesen Thesen, also eine Auswahl dieser These findet man in diesem handsamen Buch von Kurt Flasch in der Reihe Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Und ich muss sagen, ich finde das ein sehr hilfreiches Buch, obwohl es zwar alt ist, es ist so Anfang der 80er Jahre erschienen. Aber der große Vorteil ist, es bringt Textmaterialien, die auch eingeleitet werden. Also wenn Sie für sich selbst eine kleine Bibliothek des Mittelalters haben wollen, dann haben Sie mit dem Kauf dieses Buches eine solche. Und die These, ich greife sie nochmal auf, die wir in der letzten Woche uns angeschaut haben, und ich werde, nachdem ich dann die verschiedenen Positionen angesprochen habe, dann nochmal auf zurückkommen, war ja diese, dass der Naturphilosoph schlechthin das neu entstehende Welt leugnen muss, weil er sich auf Naturursache und natürliche Gründe stützt. Also in der Tat gibt es einen Vertreter von dieser Auffassung, den sogenannten Boethius von Dacien, der in der Tat argumentiert, dass der Naturphilosoph als Naturphilosoph notwendiger halten muss, dass die Welt ewig ist. Aber in diesem Satz steht, der Naturphilosoph muss schlechthin, das heißt simpliciter, leugnen das Neuerstehen der Welt. Der Boethius sagt, nein, nicht schlechthin, sondern als Naturphilosoph. Und natürlich können Sie das so lesen, der Naturphilosoph muss schlechthin das Neuerstehen der Welt leugnen, weil er sich auf Naturursache stützt, aber das ist ein bisschen die Sache vermischen, weil schlechthin natürlich nicht heißt, sich auf die Naturursache stützen, sondern schlechthin heißt, in jedwedem Falle. Also sich auf die Naturursache stützen ist nur eine Möglichkeit, von bestimmten Prämissen anzunehmen. Und das meine ich mit diesen Verurteilungen. Also Sie finden diesen Satz, abgesehen von diesem Wort schlechthin, bei Boethius von Dacien. Aber was verurteilt wird, ist quasi eine Überspannung dieses. Deshalb hatte ich die letzte Woche das Beispiel gegeben von 2 plus 3 ist 5. Wenn Sie dann rausrennen aus der Vorlesung, zu einem Geschäft gehen, wo gezahlt werden muss, also keine Theorie gemacht, sondern wo gezahlt werden muss, und dann an der Kasse sagt man, mit so einem Argument kommen Sie hier nicht durch. Das funktioniert nicht. Okay, interessant ist zu sehen, wie jetzt die, also man merkte, dass mit Aristoteles es ein Problem gab. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist typisch Mittelalter, deshalb sagen wir ja auch dunkles Mittelalter und deshalb auch Bestimmung durch den Glauben. Aber das Merkwürdige ist, dass der Aristoteles nicht rausgeschmissen wurde. Der ist bis im 18. Jahrhundert, also ab, sagen wir mal, so Mitte des 13. Jahrhunderts, Grundstock des Unterrichts an der Universität gewesen. Aber man wusste von diesem Problem und interessant ist jetzt mal zu sehen, wie die Statuten der verschiedenen Universitäten auf dieses Problem reagiert haben. Und dann sehen Sie, dass das Problem der Ewigkeit der Welt eigentlich der große Anstoßpunkt, Stein des Anstoßes bei Aristoteles war. Ich ziehe das so auf, weil in der letzten Sitzung werden wir ja auf Kant eingehen. Ich habe doch das Stück über die Ewigkeit der Welt angefangen mit diesen Antinomien aus der Kritik der reinen Vernunft. Und die erste bezog sich ja auf das Problem der Ewigkeit der Welt. Und wenn Sie verstehen wollen, weshalb Kant also mit dieser Antinomie anfängt, müssen Sie wissen, dass das in der Tat für jahrhundertelange Philosophiebetrieb in der Tat ein großes Problem war, wie man damit umgehen muss. Und da sieht man, wenn so die Statuten der Universität, und ich nehme mal jetzt so die Statuten, die erste Statuten der Universität Freiburg, da musste also der Magister schwören, dass er zum Beispiel niemals einen Streit anfangen würde, dass er älter als 21 Jahre war. Und auch, wenn er Aristoteles auslegte und man stöße auf das Problem der Ewigkeit der Welt, dass er dann sagen würde den Studenten, der Aristoteles hat hier geirrt und er müsse dann seinem Vermögen nach, der Magister, diese Argumente widerlegen. Und im Lateinischen steht, wir sehen das gleich, pro posse. Also nach seinem Vermögen. Man wusste, dass es ein bisschen schwierig war und der eine war ein bisschen klüger als der andere. Aber er musste zumindest zeigen, man kann gegen diese Argumente argumentieren. Was dahinter steckt, ist ein bisschen die Position von Thomas von Aquin. Aristoteles hat valide Argumente, aber die sind nicht so stark, dass sie das Gegenteil ausschließen. Ja? Natürlich gibt es keine Übersetzung von den Statuten von Freiburg. Es gibt nur den lateinischen Text, der ist aber so in den 60er Jahren herausgegeben, in diese Edition. Und da sehen Sie oben, De Juramentis Licentiandorum in Publico. Das ist von den Lizenziaten, also die quasi das Studium abschließen, gerade vor dem Magisterstudium, was die schwören müssen, öffentlich. Und da kriegt man diese Punkte, wie ich die vorhin gesagt habe. Und für uns ist jetzt wichtig, fünftens, quinto, quod si contingat ipsim determinare verrespondere in materia tangente veritatis fidei, also wenn er also antworten muss in ein Disput, in eine Sache, die den Glauben trifft. Und jetzt kriegen Sie als Beispiel ut de creatione felmundi eternitate, genau, wenn es geht also um Schöpfung oder Ewigkeit der Welt, aut huius mundi oder derartige Fragen, partem fidei tenebit, wird er also die Seite des Glaubens einhalten, et contrarias rationes und die Gegenargumente proposse dissolvet. Die wird er also nach Vermögen widerlegen. Das war also eine mögliche Strategie. Aber Sie sehen, an der Universität Heidelberg, und ich werde jetzt nicht zu stark auf die Gründe eingehen, aber die steht ein bisschen in einer anderen intellektuellen Tradition. Dort wusste man, tja, der Aristoteles ist nicht zu widerlegen. Also wenn du philosophisch argumentierst, kriegst du den nicht widerlegt. Also muss der Magister dort wie folgt vorgehen. Er muss den Studenten sagen, der Aristoteles, die Argumente sind nicht richtig, weil der Glaube etwas anders lehrt. Aber du kriegst ihn nicht widerlegt. Das heißt, wenn du philosophische Argumente gibst, wird jemand dir immer zeigen, dass der Aristoteles recht hat und du nicht. Also hier wird quasi Abstand genommen von ein Disput innerhalb der Philosophie. Ja, hier wird gesagt, die Philosophie kommt immer zu einer gewissen Position. Und hier ist eine Debatte, wie in Freiburg quasi innerhalb der Philosophie, zwischen Philosophie und Theologie gemacht. Da sehen Sie hier, item, quod in textibus Aristotelis, dass also in den Texten des Aristoteles fidei contrariis, die Texte, die gegen den Glauben sind, quilibet, also jeden der Magister, dicat suis audientibus et scholaribus, jeder Magister muss zu seinen Schülern oder die, die da im Publikum sind, sagen, bla bla bla, jetzt gehe ich auf die dritte Zeile, quod Aristoteles, das Aristoteles sit locutus, das Aristoteles spricht, sequens puram rationem naturalem, dass Aristoteles also natürlich argumentiert, seclusa fidei, ohne den Glauben, vel forte non illuminatus fidei, also auch nicht erleuchtet durch den Glauben, quodque rationes eius, und das seine Argumente, in quantum sunt contra fidem creditae, insofern seine Argumente, insofern die geglaubt werden, gegen den Glauben zu sein, sind sophistici et deficientes, dass sie also nicht hinhalten. Jetzt kommt's. Obwohl licet ex per se notis aus selbstevidente Prinzipien et per experientiam, wenn du dich auf die Wahrnehmung stützt, aliit convenci non possit nec inveniri. Also du kannst eigentlich, wenn du dich auf selbstevidente Prinzipien stützt oder auf die Wahrnehmung, das Gegenteil nie behaupten. Dennoch, et muss der Magister sagen, also das eine, Jungs, macht euch keine Mühe, gleichzeitig et quod contrarium, dass das Gegenteil, sei sententia fidei, nämlich das, was der Glauben lehrt, fermiter, absque hesitatione sit observanda, dass du dennoch den Standpunkt des Glaubens ohne Zweifel annehmen musst. Vel saltem dicat sententiam is similem in effectu. Oder so etwas Ähnliches muss er sagen. Aber die Linie ist klar, der Aristoteles hat philosophisch gesprochen recht. Ja, ich meine, ob man das jetzt Aufklärung nennen muss, das weiß ich nicht, weil die gleichzeitig sagen, ja, der Standpunkt der Glaube ist natürlich der wahre. Und interessant ist, wenn wir später bei Kant uns betrachten, der wird auch deutlich machen, diese Debatte ist nicht zu lösen. Und deshalb muss eigentlich die letztendliche Entscheidung, findest du in einem ganz anderen Bereich, der also auf eine ganz andere Weise begründet wird. Und Sie sehen, wie diese Debatte langsam vorbereitet wird. Erstmal ist es eine Debatte im Bereich der Physik und dann wird es eigentlich eine Debatte zwischen verschiedenen Ausgangspunkten. Okay, das ist also, was im 13. Jahrhundert vorbereitet wird. Und weshalb ich euch das gerne zeigen möchte. Es gibt noch, also wenn Sie so ein bisschen die damalige Überzeugungen rausholen wollen. Und nochmals, Sie müssen wissen, der Aristoteles wurde immer als Ausgangspunkt genommen, obwohl er sehr, also an Punkte als gefährlich betrachtet wurde. Da gibt es noch eine sehr interessante Schrift, nämlich diese von Aegidius Romanus, auch ein Zeitgenosse von Thomas von Aquin, der ein Werk geschrieben hat, Errores Philosophorum, die Irrlehren der Philosophen. Und da wird also von Aristoteles und den arabischen Philosophen, also Avicenna, Averroes und so weiter, aufgelistet, welche Fehler die gemacht haben. Und das ist teilweise nur so eine kleine Liste mit den Punkten, das wird auch begründet, wo die Fehler stecken. Aber interessant ist, wenn wir wieder bei Aristoteles schauen, dass da das Problem der Ewigkeit der Welt an erster Stelle auftaucht und dass das Problem der Ewigkeit der Welt gesehen wird als der Grund für alle weiteren Fehler, die Aristoteles gemacht hat. Also das Werk ist hier in dieser Edition rausgegeben, in einer lateinischen Edition mit einer englischen Übersetzung. Und das ist insofern ein interessantes Werk. Das ist ja im Zweiten Weltkrieg in 1944 publiziert. Und der Josef Koch war Professor an der Universität in Breslau. Und der englische Übersetzer, der war an Marquette University, das liegt da in Milwaukee in der Nähe von Chicago. Die zwei Länder waren miteinander im Krieg, aber für die Wissenschaftler war das natürlich, sagen wir mal, kein Grund, um nicht miteinander zu kommunizieren. Und wenn Sie jetzt so die Einleitung lesen, geschrieben durch diesen Amerikaner, dann reagiert er ein bisschen auf diese Kriegssituation und diese Einleitung endet dann, finde ich, mit einer sehr schönen Behauptung, wo er sagt, dass er doch hoffe, dass der Professor Koch gut durch den Krieg kommt. Das war ja die Zeit, wo die deutsche Städte bombardiert wurden. Und er sagt, also es war ziemlich schwierig, also immer die Manuskripte hin und her zu schicken, weil das ging ja nicht über Attachment, wie man das heute macht. Man musste zum Postamt gehen. Naja, und Post natürlich von Deutschland nach Amerika in dieser Zeit, tja, das war natürlich verdächtig. Also so sehen Sie, dass man manchmal unter schwierigere Umstände arbeiten muss, als wir es jetzt tun. Und da sehen Sie also, dass die Position von Aristoteles so verstanden wird. Er hat in der Tat die Ewigkeit der Welt gelehrt. Und das Hauptargument ist das Grundargument, das wir auch bei Kant später sehen werden, das Problem der Bewegung und das Problem der Zeit. Ich will lesen diesen Text mal. Sie sehen ganz oben, hier beginnen die Errors of the Philosophers. Aristotle, Averroes, Avicenna, Algesal, Alkindi and Maimonides, collected by Brother Giles of Rome, of the order of St. Augustine. Jetzt, erste Kapitel, die Fehler des Aristoteles. Und jetzt sehen Sie, wie zentral dieses Problem der Ewigkeit der Welt ist. Since from one erroneous premise, also wenn du eine falsche Annahme annimmst, many wrong conclusions follow, dann viele falsche Schlussfolgerungen folgen, so out of one false premise, the philosopher has drawn many errors. So gibt es also einen Grundsatz, der bei ihm nicht stimmt, und daraus hat er viele Fehler abgeleitet. Und dann kommt zu die Liste und Sie sehen, der allererste Fehler ist: For he believed that nothing came to be in a different state from that in which it had been, except as the result of preceding motion. Das heißt, alles, was entsteht, entsteht durch Bewegung. Ja, also die später werden wir sehen, dass Autoren argumentieren werden, nein, das ist nicht notwendig, weil etwas kann auch ohne Bewegung entstehen. Aber das war so der Ausgangspunkt von Aristoteles. He was of the opinion, moreover, that nothing new could come into existence except where there was a change properly so called. So Bewegung und Veränderung. Immer alles, was entsteht, setzt Veränderung voraus. Therefore, since every change properly so called, is a terminus of motion. Das heißt, jede Veränderung ist quasi das Resultat einer Bewegung. It is impossible to have anything new without preceding motion. Das heißt, wenn die Welt dann quasi entstehe, müsse vorher schon Bewegung sein. From this principle, he drew the conclusion that motion had no beginning, since if motion had a beginning, wenn Bewegung einen Beginn hätte, motion was something new. Dann wäre Bewegung etwas Neues. But nothing is new, es gibt aber nichts Neues, except as a result of preceding motion. Nur als das Resultat einer vorangehenden Bewegung. It would follow from this that there was a motion before the first motion. But this is a contradiction. Ja? Das ist also das klassische Argument des Aristoteles. Und damit ist das Zeitargument, erinnern Sie sich noch, was wir gelesen hatten aus der Physik von Aristoteles. Da hatte man auch, also in dem letzten Buch, ganz nah nebeneinander stehen, dieses Argument von Bewegung und dann direkt nachher das von der Zeit. Und das wird hier in eine logische Abfolge gebracht, weil der zweite Fehler, again, he erred, Aristoteles in holding, that time never began, since time is always a concomitant of motion. So, die sagen hier, die Theorie der Ewigkeit der Welt, wenn er behauptet, ja, Zeit ist ewig, folgt aus seiner Lehre, dass Bewegung ewig ist. If therefore motion did not begin, neither did time. Ja? Und dann haben sie noch ein zweites Argument, was auch sehr oft gegeben wird, nämlich, wenn du ein Zeitmoment hast, wie ein Punkt, schließt etwas ab und dort beginnt etwas. Also Zeit hat diese beide Seiten. He was of the opinion that there was a special difficulty in the problem of time. For since the instance, also ein Zeitmoment, is always the end of past time and the beginning of future time, there could not be a first instance. Weil dieses Moment ja eigentlich auch der Abschluss von etwas Vorheriges sein müsste. On this account, before every instant, there was time. And before any given time, there was an instant. Therefore, time did not begin, but is eternal. Also, weshalb habe ich diese Quelle herangezogen? Also, wenn Sie jetzt mal feststellen, Sie beschäftigen sich mit Problematik der Ewigkeit der Welt, und dann sehen Sie hier schon, dass das immer mit Aristoteles verbunden wird. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was waren so die gängigen Argumente, ja, weil wir haben ja gesehen, dass es gibt unheimlich viele Argumente, dann haben Sie hier schon eine Auswahl, die getroffen wurde. Also wenn Sie feststellen wollen, was waren so die gängigen Argumente, können Sie das hieran festmachen. Und Sie sehen dann auch, dass Kant genau diese Argumente aufgreift. Also da brauchen Sie gar nicht anzunehmen, dass er in irgendeiner Weise Aristoteles studiert hat. Er hat nur so abgerahmt, was gesagt wurde. Okay. Sind bis hier Fragen? Ich gehe jetzt also als Einleitung auf Thomas von Aquin auf diese drei verschiedenen Standpunkte ein. Und dabei werde ich nicht so sehr Wert legen auf die Argumente als solche, weil die haben wir ja schon sehr oft gesehen und das sind eigentlich immer dieselbe, sondern wie man eigentlich mit diesen Argumenten umgeht, wie die Argumente als solche, also sagen wir mal logisch, bewertet werden. Und ich stütze mich hier auf ein Werken, das ich sehr hilfreich finde. Das ist herausgegeben von Professor Schönberger aus Regensburg, wo er die Texte von Bonaventura, Thomas van Aquin und Boethius von Dacia, nochmals, dann sind wir so in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in Paris zusammengetragen hat, mit einer Einleitung versehen und hat übersetzen lassen. Und diese drei Denker reagieren je auf eine andere Weise auf die Herausforderung von Aristoteles. Jetzt meine ich also nicht, wo es um das einzelne Argument geht, sondern wie die auf diese Sachlage reagieren. Weil denken Sie ja dran, das Thema unserer Vorlesung ist ja Kontroverse in der Philosophie. Ich will also das Kontroversielle, nicht wo es um den Inhalt geht, sondern strukturell rauskratzen. Fangen wir mal mit den ersten an. Bonaventura, ein Franziskan, Zeitgenosse von Thomas, der ist der Meinung, dass die Argumente von Aristoteles nicht beweiskräftig sind. Und zweitens, dass das Gegenteil von dem, was Aristoteles lehrt, selbst evident ist. Also der sagt eigentlich, der Aristoteles ist ein Dummkopf. Der hat nicht gut nachgedacht. Jetzt müssen Sie, ich habe ja gesagt, wir schauen auf die logische Struktur, jetzt müssen Sie aufpassen, weil nicht beweiskräftig heißt nicht, dass das Gegenteil evident ist. Es wäre ja möglich, dass man Argumente für beide Standpunkte geben kann. Und da kann man ja von beide sagen, die seien nicht beweiskräftig. Aber er macht also einen stärkeren Claim, indem er sagt, die Argumente von Aristoteles sind eins nicht beweiskräftig und das Gegenteil kann man evident beweisen. Also wie müsste man da also argumentieren nach Bonaventura? Du zeigst erstmal, dass man evident beweisen kann, dass die Welt nicht ewig ist. Und damit hast du direkt bewiesen, dass die Argumente von Aristoteles nicht beweiskräftig sind. Also der hat eine ganz andere Auffassung als Thomas, der also behaupten würde, dass von Aristoteles ist nicht beweiskräftig, aber das Gegenteil ist auch nicht beweiskräftig. Und er wirft Bonaventura vor, dass er ziemlich dumm operiert, weil wenn er jetzt den Aristoteles quasi einem auswischt, indem er sagt, das Gegenteil kann man evident beweisen, dann bewegt man sich in die Gefahrzone, weil wenn jemand dann zeigt, dass dein Argument doch nicht evident ist, wird er direkt darauf schließen, also stimmt deine Kritik an Aristoteles nicht. Also hat Aristoteles wohl recht, weil du Unwahres redest. Das ist also der Rückenschlag, den man bei einer solchen Argumentation kriegt. Deshalb geht Thomas klüger vor und bringt damit auch natürlich das kontroversielle Charakter dieser Problematik besser zum Ausdruck. Schauen wir uns jetzt mal eine dieser Argumenten an, die er also Aristoteles zuschreibt. Und dann können Sie direkt auch feststellen, er sagt, dass dieses Argument nicht ein Argument von Aristoteles selbst ist, sondern aus der aristotelischen Tradition kommt. Erinnern Sie sich noch, ich hatte in der letzten Sitzung ja über das Liber de Causis und so gesprochen. Wir haben auch die Kommentatoren angesehen. Aristoteles wurde immer im Rahmen dieser Gesellschaft rezipiert. Und das können Sie hier auch sehen. Das Argument ist, nach den Aristotelikern ist ein zeitlichen Anfang im Widerspruch zur göttlichen Vollkommenheit, weil dann müsse Gott von also Ruhe, vor die Welt war, aufwachen, die Welt schaffen und dann wieder sich zur Ruhe setzen. Also einer, der das tun muss, der ist nicht vollkommen. Also der Vollkommene, der hat alles immer schon geregelt, der braucht also nicht nochmal tätig zu werden. Wie wenn Sie kochen und Sie machen den Herd so auf 20 Minuten. Und Sie stellen dann nach einer Zeit fest, ich muss noch mal eingreifen, da waren Sie nicht ganz klug. Besser ist, wenn Sie anfangen zu kochen, Sie machen alle Tasten genau richtig mit Zeit und setzen sich dann vor den Fernseher. Das wäre die Haltung des Vollkommenen. Nun, nachdem wir schauen uns das Argument gleich an, nachdem Bonaventura das Argument gegeben hat, geht er nicht direkt auf dieses Argument ein, um zu zeigen, dass es nicht stimmt. Wir haben ja ganz am Anfang mal gezeigt, wie so eine scholastische Quaestio aufgebaut ist. Das macht er erst später. Er bringt aber direkt das Argument, womit er meint, evident beweisen zu können, dass die Welt nicht ewig ist, nämlich das Argument der Unendlichkeit. Das zeigt seiner Meinung nach evident, dass die Welt nicht ewig sein kann. Und diese Evidenz zeigt dann, dass das Argument von Aristoteles nicht stimmt. Also schauen wir uns das Argument mal an. Also hier Bonaventura. Also er bringt jetzt die Argumente der Aristoteliker. Und das ein Argument ist, wo die Aristoteliker argumentieren durch eine Reductio ad absurdum, also durch das Unmögliche. All jenes, was beginnt zu wirken und etwas hervorzubringen, während es vorher nichts hervorbrachte, geht aus der Ruhe in Tätigkeit über. Wenn also Gott beginnt, die Welt hervorzubringen, geht er aus der Ruhe in Tätigkeit über. Bei allem derartigen gibt es Nichtstun und Veränderung bzw. Wandelbarkeit. Ja? Er macht erst nichts und dann macht er was. Also gibt es bei Gott Nichtstun und Wandelbarkeit. Das aber ist gegen die höchste Güte und gegen die höchste Einfachkeit Gottes, weil es dann irgendwie einen Grund geben muss, der zusätzlich ihm dazu ansetzt, tätig zu werden. Also ist es unmöglich und ist es Blasphemie, von Gott so zu reden und ebenso zu sagen, dass die Welt begonnen hat. Also einige der arabischen Aristoteles-Ausleger, die haben genau dieses Argument befolgt. Und die würde sagen, deshalb ist es eigentlich viel tiefer, gläubiger, wenn du dieses Argument hältst. Aber die einfachen Leute, die würden dann nicht gut, die würden das nicht gut verstehen. Und die musst du also das Geschichten erzählen von, dass die Welt in der Zeit gemacht worden ist. Okay, das sind die Argumente, so geht Bonaventura weiter, die die Kommentatoren und die Neueren den Argumenten des Aristoteles hinzufügen. Weil er wusste natürlich, dass der Aristoteles nicht davon ausgeht, dass Gott die Welt schafft oder macht. Ja? Beziehungsweise jene lassen sich auf diese zurückführen. Aber das Gegenteil, für das Gegenteil spreche Gründe aussetzen, die Vernunft und Philosophie zufolge unmittelbar einleuchte. Er sagt, okay, das hat Aristoteles gelehrt, die Aristoteliker. Aber das Gegenteil ist evident. Der erste ist dieser. Jetzt kriegen wir das Argument aus der Ewigkeit. Das haben wir ja schon mal gesehen. Dem Ewigen kann nichts hinzugefügt werden. Es kommt aber immer wieder einen neuen Tag hinzu. Also kann die Reihe der Tage nicht unendlich sein. Also kann die Welt nicht unendlich sein, aparte Ante. Der erste ist dieser. Es ist unmöglich, dem Unendlichen etwas hinzuzufügen. Dieser Satz ist an sich offenkundig, also selbst evident, denn all jenes, was eine Hinzufügung zulässt, wird größer, ist also nicht unendlich. Es gibt aber nichts Größeres als das Unendliche. Aber wenn die Welt ohne Anfang ist, hat sie ins Unendliche gedauert, also kann ihrer Dauer nichts hinzugefügt werden. Wir wissen schon, dass das ein ziemlich schwaches Argument ist. Weil jeder Tag natürlich wieder von Neuem anfängt. Sei es, und so wurde das Argument dann amelioriert, dass man sagt, ja, machen wir mal ein Gedankenexperiment daraus, dass es einen Menschen gibt, der da jeden Tag einen Stein auf einen Haufen legt. Weil dann kriegst du auf einmal etwas, das in der Tat aktuell unendlich ist. Aber so wie Bonaventura es hier aufbaut, funktioniert sie. Und Thomas hatte das direkt gesehen und schämte sich eigentlich, dass ein Theologe auf so eine billige Weise versuchte, den Glauben zu verteidigen. Warte. Bonaventura hat aber noch mehrere Eisen ins Feuer. Und hier sieht man also Einfluss der neuplatonischen Aristoteles-Auslegung erneut. Und hier geht es eigentlich über die Art und Weise, wie jetzt aus dem Nichts verstanden werden muss. Und der Herr Bonaventura argumentiert wie folgt, und das ist ein Argument, ja, ich verstehe das nicht, aber aus irgendeinem Grund ist das für viele ein sehr wichtiges Argument, das tritt immer wieder auf. Ich kann es nicht nachvollziehen, und ich muss sagen, Thomas van Aquin hat das auch wieder kritisiert. Also wenn du sagst, dass die Welt aus dem Nichts ist, und du willst dennoch von Ewigkeit sprechen, dann bist du ein schlechter Philosoph, weil das impliziert einen Widerspruch. Also wenn du von Ewigkeit sprichst, dann muss es auch ewig etwas geben, woraus die Welt entstanden ist, also eine Art von ewige Materie. Und einige, die lasen Aristoteles so, obwohl das eigentlich Platon ist. Und dann entsteht die Welt eigentlich aus dieser Materie. Die wird dann kreiert, obwohl es eigentlich immer etwas ewig gab. Nun, Bonaventura kritisiert hier die Philosophen und Theologen, die eigentlich beides miteinander vereinen wollen. Ewigkeit und dennoch aus dem Nichts sein. Schauen wir uns mal den Text an. Die Behauptung, die Welt sei ewig oder von Ewigkeit hervorgebracht, ist, wenn man unterstellt, alle Dinge seien aus dem Nichts hervorgebracht, ganz und gar gegen die Wahrheit und die Vernunft, wie das letzte Argument beweist, das schauen wir uns gleich an, und so sehr gegen die Vernunft, dass ich glauben möchte, dass kein Philosoph mit einem auch noch so kleinen Verstand das angenommen hat. Übrigens, es ist Thomas, der würde sagen, nein, das ist gar kein Widerspruch. Also ewig und aus dem Nichts gehen zusammen. Und das ist insofern höchst pikant, weil als Beispiel Thomas auf Augustin verweist. Und Augustin gibt eine Stelle der bespricht in seinem Werk De Trinitate, wie das genau ist mit den Hervorgängen in Gott, also wenn der Sohn aus dem Vater hervorgeht. Und er macht deutlich, dass dieses Hervorgehen, obwohl es ein Hervorgehen ist, ewig ist. Der sagt also, entschuldige Bonaventura, ich verstehe gar nicht, wie du überhaupt hättest behaupten können, dass wenn eine Hervorbringung ewig wäre, das Zeit impliziert. Weil dann müsse in göttliche Wesenheit auch Zeit sein. Das lehrt ja keiner. Ja. Also wenn man sich jetzt wundert, weshalb ex nihilo, also aus dem Nichts, für einige Zeit impliziert, dann haben sie hier ein Argument, weil die sagen eigentlich ex nihilo meint immer noch etwas. Also das letzte Argument, es ist unmöglich, dass das, was sein nach dem Nichtssein hat, ewig ist, weil das einen Widerspruch impliziert. Die Welt aber hat ihr Sein nach dem Nichtsein, also kann sie unmöglich ewig sein. Dass sie aber ihr Sein nach dem Nichtsein hat, wird so bewiesen. Und dann wird quasi eine Auslegung gegeben von, was es heißt, ex nihilo zu sein. Ob das Argument jetzt stimmt oder nicht, Sie sehen hier wieder, wie stark man von Prämisse ausgeht. Dann sagt man, okay, ex nihilo meint nach dem Nichtsein. Und dann ist es natürlich notwendigerweise, dass die Welt nicht ewig ist, wenn sie ex nihilo ist. Also Sie müssen verstehen, wenn Sie die Debatte versuchen zu evaluieren, wo der Grund liegt oft in der Art und Weise, wie man die Begriffe definiert. Also für Bonaventura gehen also zusammen, aus dem Nichts heißt in der Zeit. Und wenn Aristoteles nach ihm also annimmt, dass die Welt ewig ist, dann gibt es also nur zwei Möglichkeiten. Entweder nicht geschaffen, ja, dann ist sie sowieso ewig, oder geschaffen, aber dann nicht aus dem Nichts. Dann heißt, dann müsste es eigentlich eine Art von ewiger Materie geben, aus dem dann Gott auf einmal die Welt gemacht hat. Ja? Also dass die Schöpfung eigentlich hieße, eine Ordnung in die Welt bringen. Aber dann heißt es natürlich auch noch immer, dass die Welt ewig ist, weil das eine, woraus gibt es dann ewig. In beiden Fällen, und jetzt kriegen wir ein schönes Beispiel, wie auch Bonaventura davon ausgeht, dass dieser eine Fehler der Ewigkeit der Welt viele andere Fehler nach sich zieht, weil er sagte, aha, Aristoteles, wenn er annimmt, dass die Welt ewig ist, kann nicht mehr lehren die Unsterblichkeit der Seele. Weil dann kriegst du das Problem der Ewigkeit, der Unendlichkeit. Und deshalb sagt er, geht Aristoteles davon aus, entweder es gibt nur eine Seele für alle Menschen, das ist die Deutung von Averroes, der sagt, okay, es gibt eigentlich nur eine denkende Instanz für alle Menschen, oder die Seelen sind vergänglich, dann häufen die sich auch ja nicht an, weil die bestehen ja nur eine Generation und nachher gehen sie wieder weg. Oder es gibt diesen Kreislauf, also dass wieder die platonische Lehre, dass die Seelen immer also sich einen Körper auswählen, wo die so 20 bis 60 Jahre drin leben und dann gehen die wieder. Also wenn Sie jetzt also gesehen haben, dass in den Statuten das Problem der Ewigkeit der Welt explizit genannt wurde, dann sehen Sie, dass das für viele eine Sache war wie ein Rattenschwanz, wo unheimlich viele andere Probleme dranhingen. Wenn du das annimmst, dann begibst du dich in Teufelsküche. Das sehen wir dann auch hier. Er, also Aristoteles, musste aber, um einen Widerspruch zu vermeiden, entweder annehmen, dass die Welt nicht geschaffen sei, also ewig, oder sie sei nicht aus dem Nichts geschaffen. Um nun die aktuelle Unendlichkeit zu vermeiden, weil, okay, er muss also annehmen, die Welt, die sind ja dann immer ewig. Okay, dann kriegst du aber das Problem dieser Seelen. Ich muss doch wieder sagen, es ist ein bisschen ein merkwürdiges Argument, weil es wurde ja nicht gleich am Anfang der Welt die menschliche Seele geschaffen. Also insofern ist der Bonaventura doch ein bisschen mank. Um nun die aktuelle Unendlichkeit zu vermeiden, war es nötig, entweder den Untergang der vernunftbegabten Seelen anzunehmen, also die Sterblichkeit, oder ihre Einheit oder ihren Kreislauf, und so die Seligkeit aufzuheben. Daher hat dieser Irrtum sowohl einen schlechten Anfang als auch ein katastrophales Ende. Also das ist mit diesen Fehlern nicht getan. Okay, das ist der Bonaventura. Ein bisschen problematisch. Eine entspanntere Position hatte Thomas von Aquin. Und er hatte einen sehr guten Einblick in die Diskussion und sah, dass eigentlich beide Seiten starke Punkte haben, wenn sie von ihren eigenen Voraussetzungen ausgehen, aber dass diese Voraussetzungen nicht verabsolutiert werden können. Das beste Beispiel habe ich ja schon genannt, wo Thomas sagt, gegen Bonaventura und seine Folger, Nachfolger, dass aus dem Nichts nicht nach dem Nichts impliziert. Nun, Thomas nimmt auch an, dass ausgehend von den natürlichen Voraussetzungen des Aristoteles, also wenn man als Physiker argumentiert, Aristoteles recht hat. Aber er sagt, das sind nicht die einzigen Prämissen und man kann also aus einer anderen Perspektive die Möglichkeit des Gegenteils hart machen. Und es zeigt also die hohe Achtung, die Thomas von Aquin für Aristoteles hat, dass er den Aristoteles verteidigt. Also Sie müssen gut verstehen, wenn der Thomas sagt, nein, der Aristoteles hat keinen Fehler gemacht. Dass natürlich seine Zeitgenossin, wo Bonaventura anfing, du kannst es gar nicht sein, der Aristoteles, der hat doch mit seiner Seelenlehre, das ist doch ein großes Ding, pass auf, wenn du da sagst zu den Studenten, nein, das ist mit der Ewigkeit der Welt gar keine schwierige Sache bei ihm. der Thomas verteidigt also Thomas und verweist dann auf diese Stelle aus den Topik, aus der Topik, die wir am Anfang uns angeschaut haben, wo Aristoteles sagt, das Problem der Ewigkeit der Welt ist ein dialektisches Problem, also wo es diese verschiedenen Meinungen gibt. Und gleichzeitig hebt er hervor, dass Aristoteles immer, wenn er das Problem der Ewigkeit der Welt bespricht, es eigentlich aus ganz bestimmten Voraussetzungen tut und die auch angibt. Er sagt, er zeigt eigentlich, dass wenn man bestimmte Voraussetzungen annimmt, man dann annehmen muss, dass die Welt ewig ist. Und schließlich versucht er dann Aristoteles noch zu verteidigen, indem er ein aristotelisches Argument gibt, das findet man nicht bei Aristoteles selbst, aber er weist darauf hin, dass die Natur, die menschliche Natur sich ja entwickelt. Er sagte, der Mensch ist ja erst Lebewesen und nachher vernünftiges Wesen. Aristoteles, Thomas von Aquin, ging, als er das Argument aufbaute, davon aus, dass es also diese Entwicklung innerhalb des, dass das Embryo sich von Mensch, von Tier zu Mensch entwickelt. Und sagt er nun, die Argumente, die du über den Mensch gibst, auf der Grundlage seiner zweiten Phase, quasi als Mensch, die sagen natürlich nichts aus über den Zustand des Menschen in dieser ersten Phase. Nun, wir leben quasi hier auf Erde in dieser zweiten Phase, wo die Welt gemacht ist. Wir können also mit Argumenten, die wir hier aus dieser Welt schöpfen, gar nicht sagen über, wie das eigentlich, worin wir jetzt leben, entstanden worden ist. Und dann hat er so eine interessante Anekdote, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Er ist aber sein eigener Standpunkt, hier Thomas von Aquin. Ich sage also, dass in dieser Frage für keine der beiden Seiten es Beweise gibt, sondern für beides nur wahrscheinliche oder sophistische Gründe. Und das meinen die Worte des Philosophen, das ist Aristoteles, im ersten Buch der Topik, dass es gewisse Probleme gibt, für die wir keine Erklärung haben, wie zum Beispiel, ob die Welt ewig sei. Und jetzt kommt seine Verteidigung von Aristoteles. Er selbst hat daher auch niemals behauptet, also Aristoteles hat niemals behauptet, das zu beweisen. Das erhält aus seiner Vorgehensweise, weil er überall, wo er sich mit dieser Frage beschäftigt, stets irgendein Dafürhalten anfügt. Sei es aus der Meinung der meisten, sei es aus der Billigung von Argumenten, was keinesfalls die Sache dessen ist, der einen Beweis vorträgt. Weil der einen Beweis vorträgt, zeigt, dass das Gegenteil unmöglich ist. Der Grund aber, warum es nicht bewiesen werden kann, ist folgender. Jetzt kommt diese interessante Stelle. Die Natur einer Sache variiert, je nachdem, ob sie im vollendeten Sein oder ob sie in ihrem ersten Werden ist, demgemäß sie aus ihrer Ursache hervorgeht. So wie die Natur des Menschen, der schon geboren und dessen, der noch im Mutterschoß ist, jeweils eine andere ist. Daher würde man sich täuschen, wollte man von der Lage des geborenen und vollkommenen Menschen aus argumentieren über die Lage dessen, der noch unvollkommen im Mutterschoß ist. So erzählte Rabbi Moses von einem Knabe, dem die Mutter starb, als er erst ein paar Monate alt war. Nachdem er auf einer einsamen Insel großgezogen worden war und ins Alter vernünftiger Unterscheidung kam, also 12 Jahre wurde, fragte er jemanden, ob die Menschen erschaffen seien und auf welche Weise. Als man ihm den Hergang der menschlichen Geburt darlegte, wandte der Knabe ein, das sei unmöglich. Denn, sagte er, wenn der Mensch nicht einen einzigen Tag leben kann, ohne zu atmen und ohne zu essen, sowie das Überflüssige auszuscheiden, so kann er auch im Mutterschoß nicht 9 Monate leben. Also irren sich die, die aus der Weise, in der die Dinge in der schon fertigen Welt entstehen, also durch Bewegung, die Notwendigkeit oder Unmöglichkeit des Weltbeginns zeigen wollen. Denn was jetzt zu sein beginnt, beginnt durch eine Bewegung. Daher muss das Bewegende in der Dauer vorhergehen. Es muss auch im Wesen vorhergehen und es muss Gegensätze geben. All das aber ist im Ausgang des gesamten Seins von Gott nicht nötig. Und so sagt Aristoteles, Thomas, dass man also für diese Sache eigentlich keine Entscheidung finden kann. Beide Standpunkte lassen sich mit Argumenten begründen. Jetzt kommen wir bei Boethius von Dacien. Da wird die Sache ein bisschen komplizierter, aber gleichzeitig interessanter. Der Boethius von Dacien war ein Magister an der Artusfakultät. Und das hieß, der war kein Theologe, der war nur Philosoph. Und er betrachtet diese Debatte sehr stark ausgehend von der Frage nach dem Begründen. Und wir hatten ja schon bei den griechischen Kommentatoren gesehen, dass das also eine große Linie in der Auseinandersetzung war. So argumentiert wurde, ja, wenn du eine Begründung suchst, musst du ja immer den reellen Grund geben. Aha, kann also nichts aus dem Nichts entstehen, weil dann behauptest du, ich gebe keinen Grund, also begründest du nichts. Ja, dieses Argument wird von Boethius von Dacien hart gemacht. Und es sind die Positionen von Boethius von Dacien, die nachher in dieser Verurteilung von 1277 auftauchen. Nun, sein Argument ist, dass aus der philosophischen Perspektive die Sache ganz anders aussieht als aus der christlichen. Aber, würde er sagen, die christliche ist die wahre, obwohl ihr also beide etwas Gegensätzliches behaupte, muss man nicht von einem Gegensatz sprechen, weil beide ja von ganz verschiedenen Ausgangspunkten ausgehen. Und dass der Philosoph also das nicht bewiesen werden kann, nee, stärker noch, das Gegenteil notwendigerweise darlegt, bedeutet also nicht, dass es ohne weiteres notwendigerweise so ist. Das lehrt also der Standpunkt des Glaubens. Hier kriegt man fast ein bisschen das, was man später bei Kant hat, bei diesen regulativen Ideen. Die können quasi nicht aus der Erfahrung selbst abgeleitet werden. Es gibt aber zusätzliche Gründe, die man anführen könnte, um da eine Entscheidung zu treffen. Und so macht der Boethius das auch. Der sagt, ja, der Glaube achte wir höher als das, was wir mit der natürlichen Vernunft feststellen können. Also entscheide ich mich für das andere. Und er reflektiert dann eigentlich, was jetzt Standpunkt des Glaubens ist und hat dann natürlich eine sehr ausgeprägte, notwendigerweise sehr ausgeprägte Position. Er würde sagen, wir sprechen von Glaube genau dann, wenn kein Grund gegeben werden darf. Weil wenn geglaubt werden muss, du gleichzeitig aber auch Gründe anführen kannst, dann ist es ja eigentlich kein Glaube. Und er würde sagen, begründen heißt also rationale Argumente geben, rational vorgehen, das spielt dann also beim Glauben keine Rolle. Also es ist gar kein Widerspruch, dann zu behaupten, worauf stützt du dich, wenn du sagst, dass die Welt in der Zeit gemacht ist? Du sagst, ich kann weiter keinen Grund annehmen. Weil das, sagt er, ist eigentlich konsequenter, als wenn du das behauptest und dennoch versuchst, einen Grund anzugeben. Nun, er hat einen separaten Traktat über die Ewigkeit der Welt geschrieben, über diese Problematik, genauso wie Thomas von Aquin es gemacht hat. Und der Traktat fängt mit den folgenden grundsätzlichen Überlegungen an. Wie es bei dem, was Kraft Gesetzes geglaubt werden muss und was dennoch keinen Grund für sich hat, töricht ist, nach einem Grund zu fragen, denn wer das tut, sucht, was unmöglich ist zu finden, und ohne Grund nicht daran glauben zu wollen, heretisch ist, weil du musst es ja glauben, so ist es bei dem, was nicht von sich her offenkundig ist, aber dennoch einen Grund für sich hat, unphilosophisch, ohne Grund daran glauben zu wollen. Also sag, also das, was begründet werden kann, musst du begründen, und das, was nicht begründet werden kann, das musst du nicht begründen. Jetzt muss ich mal schauen hier, wo ich bin. Fazit, also Glaubenssache sind Glaubenssache. Hier gibt es keinen Mittelweg. Also bei Thomas von Aquin hat er mehr oder weniger einen Mittelweg. Und dieser extreme Charakter hängt zusammen mit seinem besonderen Perspektiv. Er ist Philosoph und der Philosoph begründet. Und so ist eigentlich der Philosoph gefangen im ja, wie könnte man das sagen, Begründungsdiskurs. Und das geht noch einen Schritt weiter. Er würde nicht nur sagen, okay, das heißt, es müssen hier Gründe gegeben werden, aber der würde auch ganz genau angeben, welche Gründe Sinn machen oder nicht, und würde dann sagen, nun, ein Grund macht er nur dann Sinn, wenn es in den Tatsachen sich gründet. Nun, das ist genau der Job des Philosophen, des Naturphilosophen, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Also die Argumente des Philosophen gründen immer in der natürlichen Betrachtung der Welt. Und dann läuft wieder diese Argumentation, wie wir sie bei Aristoteles gesehen haben, das Argument von der Bewegung und so weiter. Erstens ist hier sorgfältig zu bedenken, dass es keine Frage geben kann, die sich argumentativ erörtern lässt, die der Philosoph nicht erörtern und in der er nicht beurteilen sollte, wie sich die Wahrheit in ihr verhält, soweit das durch die menschliche Vernunft begriffen werden kann. Also, er würde sagen, der Philosoph muss immer argumentieren. Und die Erklärung dafür ist, dass alle Argumente, mit denen der Disput geführt wird, also alle sachlichen Argumente, von den Dingen selbst genommen sind. Also wenn du jetzt fragst, ist der Stein schwer, dann liegt die Antwort in einer Analyse dessen, was ein Stein ist. Und so sagt er, sobald du eine Frage gestellt hast, hast du immer schon den Bereich angegeben, worüber diskutiert werden kann. Und indem du diesen Bereich schon angesprochen hast, hast du quasi angegeben, wieso diese Behauptung erhärtet werden kann oder sogar muss. Also der Disput muss von den Dingen, also die Argumente müssen von den Dingen selbst genommen werden, sonst wäre sie ja eine Fiktion des Verstandes, anders redest du ja über nichts. Der Philosoph aber lehrt die Naturen oder das Wesen aller Dinge. Aller Dinge. Denn wie die Philosophie das Seiende lehrt, so lehre die Teile der Philosophie die Teile des Seiendes, wie im vierten Buch der Metaphysik steht und an sich klar ist. Also hat der Philosoph jede Frage, die rationale Erörterung zugänglich ist, zu beurteilen. Denn jede Frage, die überhaupt durch Vernunftgründe erörtert werden kann, fällt in irgendeinem Teil des Seienden. Der Philosoph aber betrachtet alle Seienden, das Natürliche, das Mathematische, und jetzt kommt das Göttliche. Aber das Göttliche, mal schauen, was steht da im Lateinischen? Da steht Divinum, das heißt also nicht das Offenbarungs, Göttliche, sondern das Erhabene, das, was bei Aristoteles, also auch das Theologische heißt, also das heißt die ersten Prinzipien. Folglich hat der Philosoph jede Frage, die sich argumentativ erörtern lässt, zu beurteilen. Und wer das Gegenteil sagt, soll wissen, dass er seine eigene Rede nicht versteht. Weshalb? Ja, aber wer das Gegenteil sagt, soll wissen, dass er seine eigene Rede nicht versteht.
Also das Gegenteil wäre doch zu behaupten, dass der Philosoph nicht alles sein erörtern soll, oder?
Ja, das wäre das Gegenteil.
Also der wird nicht verstehen, was Philosoph heißt.
Nein, also der muss ja seine Behauptung begründen. Weil wenn Sie das Gegenteil behaupten, dann sagt der andere, nein, ich habe gerade das andere behauptet, also wo stammen deine Argumente her? Und dann fängt er an, sich zu erklären. Und wenn er das tut, dann versteht er also nicht, was er gesagt hat. Weil er ja gesagt hat, dass der Philosoph das nicht tun solle. Also die gegenteilige Behauptung kannst du eigentlich nie aufstellen. Zumindest nicht in einem argumentativen Disput einbringen. Also der seine eigene Rede nicht versteht, das ist halt also genau das, was er selbst sagt. Okay. Die Frage, die damit natürlich auftaucht, ist, was der Philosoph jetzt tun muss mit dem Standpunkt des Glaubens. Also wie er sich jetzt demgegenüber verhalten muss. Also wenn jetzt gesetzt der Bischof käme und sage, aber du weißt doch, der Glaube lehrt was anderes, was machst du jetzt? Und haben Sie jetzt eine Ahnung, wie man darauf reagieren kann oder wie der Boethius darauf reagieren wird? Weil die Prinzipien haben wir jetzt schon gesehen. Er zieht dann ziemlich konsequent das Fazit daraus. Also würde er diesen Bischof beruhigen und sagen, also was ich da argumentiere, das trifft ja deine Sache gar nicht. Antwort ja, weil diese Sache des Bischofs ist ja eine Sache, die keine Begründung verlangt. Also der würde sagen, wenn du begründest, dann kriegst du dieses. Aber es gibt ja einen Bereich, wo nicht begründet wird und was da geschieht und was da behauptet wird, ist ja gar nicht meine Sache. Aber wenn du begründest, kriegst du das eine. Und der Bischof seiner Meinung nach könnte nie sagen, ja, aber warte, damit widersprichst du dem Glauben, weil er sagt, nein, der Glaube gibt ja gerade keine Gründe. Also das, was ich behaupte, hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das hat mit der natürlichen Vernunft zu tun. Und wenn jetzt Theologen anfangen, ihn in seiner Philosophie zu kritisieren, was muss er dann tun? Muss er dann sagen, ja, machen Sie einfach. Sie tun einfach, was Sie wollen. Oder muss er dann reagieren und den Philosophen, also den Theologen quasi zur Rede stellen? Das ist relativ einfach. Weil er würde, sobald der Theologe anfängt zu argumentieren, bewegt er sich auf meinem Terrain und muss dann meine Prinzipien annehmen. Und wenn er also anderes aus meinen Prinzipien zieht, sagte, nein, man kann doch begründen, dass die Welt nicht ewig ist, dann muss ich also als Philosoph sagen, ja, aber warte, wenn du das also aus Argumenten schließt, schließt du das eigentlich aus meiner Position, damit gibst du an, dass ich also einen Fehler gemacht habe, jetzt muss ich wach werden, jetzt muss ich zeigen, dass du das nicht daraus ziehen kannst. Also das heißt, sobald die beide keine Diskussion anfangen, würde der Boethius sagen, gibt es gar kein Problem, für beide Seiten nicht. Aber sobald der Theologe anfängt, seinen Glaubensstandpunkt, dass die Welt also in der Zeit geschaffen sei, zu begründen, dann müsste der Philosoph aufstehen und sagen, ja, aber wenn du begründen willst, sieht es anders aus. Ja, er gibt also mehr oder weniger den Theologen zu verstehen, also halte dich bei deinem eigenen Geschäft. Das ist ein ganz anderes Geschäft als das Begründende. Und ihm, also der Boethius von Dacia, wurde vorgeworfen, dass er davon ausginge, als ob es zwei Wahrheiten gäbe. Die Wahrheit der Philosophen, dass die Welt ewig ist, und die Wahrheit der Theologen, dass die Welt nicht ewig ist. Und das wurde dann so argumentiert, ja, aber derselbe Satz kann nicht wahr sein und unwahr sein zur gleichen Zeit. Und so würde Boethius sagen, derselbe Satz, ja, das ist zwar materialiter derselbe Satz, aber der Satz wird zugestimmt, ausgehend von den Prämissen, woraus er abgeleitet wird. Und die Wahrheit ist also quasi eine Funktion der Prämisse. Und ausgehend von den Prämissen weißt du also, ob du den Satz zustimmen musst oder nicht. Der Theologe hat andere Prämissen, die spricht er nicht aus, er begründet nicht. Der Philosoph spricht sie aus und deshalb ist es quite naturally, könnte man sagen, dass die beide zu einem gegenseitigen Urteil kommen. Ist das ein Problem? Dann würde er sagen, nein, das ist gar kein Problem. Also die widersprechen sich nicht, weil die würde sich nur widersprechen, wenn du dieselbe Prämissen hast und daraus würde ein Widerspruch, würde also ein Satz abgeleitet, der sowohl wahr als unwahr wäre. Dann hätte man ein Problem. Bitte.
Müsste man dann konsequent sogar so formulieren, dass man sagt, der Theologe, der hat überhaupt keine Prämissen. Denn der Begriff der Prämissen ist ja schon ein Begriff, der sozusagen im Rahmen einer Argumentationstheorie und Praxis verwendet wird. Und das, was der Theologe macht, ist dann ja gerade keine Argumentation.
Ja, aber ich meine, man muss ein bisschen aufpassen, weil Boethius will natürlich sagen, er hat keine Prämissen, die sich auf den Dingen stützt. Weil der Theologe hat natürlich eine Prämisse, weil wenn du den Glaubensstandpunkt annimmst, dann beschließt dich ja zu einer ganz bestimmten Haltung, indem du sagst, hier macht es keinen Sinn, nach einem Grund zu fragen. Ja? Und es gibt ja im Leben hunderte solche Fälle. Ich meine, wenn Sie mich versprechen, dass Sie Ihre Hausarbeit in 3 Wochen abliefern werden, dann können Sie mir nie einen Grund geben, dass das auch absolut wahr ist. Weil die Hausarbeit wird erst in 3 Wochen geschrieben. Das heißt, die Tatsache, die bestätigen würde, dass Sie in der Tat die Wahrheit gesprochen haben, die ist jetzt noch nicht lieferbar. Insofern gibt es da eigentlich keinen echten Grund. Es sind nur Gründe, dass ich denke, ja, er ist nett oder sie ist nett und wird das wohl tun. Aber letztendlich ist es natürlich kein Grund, es ist ein Vertrauensbeweis. Also so abwegig ist diese Argumentation eigentlich nicht. Nur muss man sich fragen, ob alles, was der Glaube lehrt, auch als solche betrachtet werden kann. Weil sensu stricto müsste man nur sagen, das sind die Glaubensgeheimnisse. Aber ja, der Glaube bezieht sich auf viele Punkte, die in irgendeiner Weise auch mit dem normalen Leben interferieren. Und da gibt es dann natürlich Debatten. Wir lesen uns erstmal den Text. Dazu ist zu sagen, dass der Naturphilosoph die Wahrheiten, die er aus seinen Prinzipien weder begründen noch wissen kann, die jedoch seine Prinzipien weder zuwiderlaufen noch seiner Wissenschaft Abbruch tun, die also quasi in einem völlig anderen Bereich stattfinden, nicht zu leugnen braucht. Also da braucht er sich nicht drüber aufzuregen. Wie wenn Sie sich auch nicht drüber aufzuregen brauchen, dass ein Vogel fliegen kann. Also wenn Sie das als einen Vorwurf sehen, dass Sie selbst keine Flügel haben, ja, dann haben Sie ein unnötiges Problem, weil als Mensch haben Sie diese Flügel ja nicht. Zum Beispiel kann der Naturphilosoph aus seinen Prinzipien nicht begründen, dass der Satz Um jeden beliebigen, auf einer Ebene bezeichneten Punkt sind vier rechte Winkel möglich. Also, dass das seine Wahrheit hat. Und doch darf er sie nicht leugnen, weil sie seine Prinzipien nicht zuwiderlauft und seiner Wissenschaft keinen Abbruch tut. Er kann nichts darüber sagen. Es wäre auch unklug, dann zu sagen, nein, das stimmt nicht, weil dieses Urteil muss er ja auch wieder ableiten. Jetzt wird es ein bisschen lustiger. Doch jene Wahrheit, die er aus seinen Prinzipien weder begründen noch wissen kann, die jedoch seinen Prinzipien widerspricht und seine Wissenschaft untergräbt, das heißt, wenn einer andere eine Behauptung macht, die in seinem Hoheitsgebiet fällt und die wäre gegenteilig von dem, wie er sie aus seinen Prinzipien ableiten kann, dann muss er diese leugnen. Denn wie eine Folgerung aus Prinzipien zuzugestehen ist, so ist etwas ihnen Widersprechendes zu leugnen. Dass zum Beispiel ein Toter unmittelbar wieder lebendig wird, Auferstehung. Und ein durch Zeugung entstehendes Ding ohne Zeugung entsteht, Geburt Christi. Wie der Christ behauptet, der, wie er soll, die Auferstehung der Toten annimmt und dass der Verblichene, als der Zahl nach derselben ins Leben zurückkehrt, das muss der Naturphilosoph leugnen, weil er nichts zugibt, wenn er nicht sieht, dass es durch natürliche Ursache möglich ist. Der Christ aber räumt ein, dass dies durch eine höhere Ursache möglich ist, die Ursache der ganzen Natur ist. Das ist eine Antwort auf diese Frage, die Sie gestellt haben. Daher widersprechen Sie einander hierin, wie auch in anderer Beziehung, nicht. Weil der andere quasi andere Prinzipien annimmt. So geht es dann weiter. So sagt der Christ die Wahrheit, wenn er sagt, die Welt und die erste Bewegung seien neu. Es habe einen ersten Menschen gegeben. Der Mensch kehre nach dem Tod als der Zahl nach derselben ins Leben zurück. Und ein zeugbares Ding könne ohne Zeugung entstehen, da doch eingeräumt wird, das sei unmöglich durch eine Ursache, deren Kraft größer ist als die Kraft einer natürlichen Ursache. Die Wahrheit zeigt aber auch der Naturphilosoph, der sagt, das sei aufgrund natürlicher Ursache und Prinzipien nicht möglich. Denn der Naturphilosoph gibt nichts zu leugnen, gibt nichts zu, noch leugnet er etwas, es sei dann aufgrund natürlicher Prinzipien und Ursachen. Wie auch die Grammatiker in seiner Eigenschaft als solcher nichts leugnet oder zugibt, es sei dann aus grammatikalischen Prinzipien und Gründen. Und weil der Naturphilosoph nur in Anbetracht der Kräfte der natürlichen Ursachen sagt, die Welt und die erste Bewegung sei ja aufgrund dieser nicht neu, der christliche Glaube aber in Anbetracht einer höheren Ursache als die Natur sagt, die Welt könne aufgrund jener Ursache neu sein, so widersprechen sie sich in nichts. Ja? Also hier haben sie natürlich, was ich dann nenne, eine philosophische Kontroverse sui generis, weil jeder kann reden, solange er will. Und keiner widerlegt den anderen. Ne? Bitte?
Sie haben an einer Stelle mal gesagt, dass Ihre These von der philosophischen Kontroverse nicht zu einem völligen Relativismus führt. Ja. Aber mir drängt sich jetzt doch immer mehr der Eindruck auf, dass das so ist.
Wieso?
Weil, wie Sie sagen, jeder kann reden, was er will, wenn er seine Prämissen annimmt.
Also es ist nicht so, dass jeder kann nicht sagen, was er will, wenn er seine Prämisse annimmt. Jeder kann sagen, das, was aus den Prämissen folgt.
Ja, aber jeder kann welche Prämissen er auch will annehmen.
Nein, das ist auch noch nicht gesagt, weil der Naturphilosoph hat ganz bestimmte Gründe, seine Prinzipien anzunehmen, weil er sagt, der Naturphilosoph spricht über die Dinge. Das heißt, wenn ich über ein Ding spreche, muss ich immer die Gründe von den Dingen holen. Und der Theologe könne sagen, ich spreche über die Dinge, wie sie von Gott hervorgebracht sind. Also ich muss immer mich stützen auf das, was Gott gesagt hat. Ja, wie man das tun muss, ist natürlich eine zweite Frage, aber das ist nicht relativ. Natürlich entsteht das Problem, also wie muss man diese beiden zueinander denken? Aber die Kontroverse entsteht, dass der Philosoph die Gründe des Theologen nicht annehmen darf. Und der Theologe, wenn er Theologe sein will, nicht die Gründe des Philosophen annehmen kann. Und es dennoch Sachen gibt, nicht bei allen, ne? Aber wir hatten ja gesehen, das Problem der Ewigkeit der Welt ist ein Grenzproblem, ein kosmologisches Problem. Es wird gerade etwas angesprochen, das in den Bereich von beiden fällt. Wo beide ein Interesse haben, sich darüber zu äußern. Wie auch die Frage, was ist das letzte Ziel des Menschen? Entweder man sieht es von der hier jetzigen Lebensperspektive aus und dann wäre man zum Beispiel Utilitarist. Ja, kann man ganz leicht begründen. Oder man sagte, nein, ich habe einen Grund, das aus einer anderen Perspektive, aus einer höheren Perspektive zu sehen. Und diese beiden Perspektiven können natürlich als solche, logisch gesprochen, keine Debatte führen, sei es, sie teilen einige Prämissen gemeinsam. Die müssen aber so konkret sein, dass daraus in beiden Fällen dass dieser eine Gegenstand also zur Sprache gebracht werden kann. Ja? Also die Position von Boethius von Dacia ist eine grundsätzlich andere als die von Thomas von Aquin. Aber Thomas würde sagen, innerhalb demselben Bereich gibt es Debatten, die über Sachverhalten gehen, die nicht notwendigerweise entschieden werden können. Ja? Solche Sachen gibt es hunderte, wie jede kontingente Sachverhalt kann man nicht notwendig beweisen, weil er könnte ja auch anders sein. Dass Sie zum Beispiel hier sitzen, lässt sich nicht notwendig beweisen, weil das Gegenteil nicht ausgeschlossen ist. Sie hätte ja zu Hause bleiben können. Insofern zwar ist es tatsächlich so, dass Sie hier in die Vorlesung gekommen sind, aber die Ursache Ihres hier in die Vorlesung kommen, könnte sich auch so auswirken, dass Sie nicht in der Vorlesung kommen. Sie sind nämlich ein freies Wesen. Das heißt, notwendig begründen kann ich es nicht, weil ich immer auf Ihre Freiheit stoße, woraus ich das nicht ableiten kann. Okay, es gibt natürlich einige Sachen, die kann man notwendig begründen und es gibt einige Sachen, die kann man notwendig widerlegen. Aber es gibt, also in der Mathematik glaube ich nicht, aber in der Welt, wie wir sie hier sehen, gibt es bestimmte Dinge, die kann man nicht aus den Prämissen ableiten. Das ist also eine andere Typ von Diskussion, weil da die Diskutanten die gleiche Prämissen teilen. Der Boethius von Dacia macht die Sache ein bisschen extremer. Der sagte, es gibt noch einen zweiten Typ von Debatte, nämlich wo die Leute nicht die Prämissen teilen. Und ich mache mal eine kleine Fußnote. Also es gibt Leute, die sind sehr schnell fertig damit. Die sagen, das ist eine absurde Position. Weil wenn du als Metaphysiker über das Sein sprichst, sprichst du ja über alles. Und insofern gibt es immer eine Wissenschaft, die allgemeine Prinzipien hat, die du anwenden kannst, um eine Sache zu entscheiden. Das heißt, letztendlich kommst du immer auf diese Position von Thomas von Aquin. Das heißt, man teilt die Prämissen und die Debatte ist, dass du also gewisse Sachverhalte nicht notwendigerweise aus den Prämissen ableiten kannst. Aber wenn Sie sich ein bisschen in die Geschichte der Metaphysik auskennen, dann werden Sie schnell feststellen, dass die Sache ein bisschen komplizierter ist. Weil es gab auch genau am Ende des Mittelalters, in der frühen Neuzeit, eine ganze Debatte darüber, was jetzt der erste Gegenstand des Denkens sei. Das heißt, welcher Gegenstand umfasst jetzt alles Mögliche, was überhaupt gedacht werden kann? Weil wenn du gemeinsame Prinzipien haben willst, die quasi immer die Diskutanten auf gemeinsame Prämissen zurückbinden, dann musst du die ableiten aus der meist allgemeine Gegenstand. Und dass es das Sein wäre oder das Seiende, wie man das so bei Aristoteles sehen kann, ach ja, da gab es also viele, die das behaupten, aber die, sagen wir mal, die Forschungsperspektive, die war schon längst einen Schritt weiter. Weil man fragte sich, was meinst du eigentlich mit Seiendes? Meinst du jetzt die Wesenheit? Dann ist das nicht der Gegenstand, ist das nicht der allererste Gegenstand des Denkens, weil bevor ich überhaupt die Wesenheit eines Dinges erkannt habe, habe ich es auf eine vage, unbestimmte Weise als Gegenstand meines Denkens. Um es noch schlimmer zu formulieren, ich kann eigentlich gar nicht klar zum Ausdruck bringen, was dieser ganz vage Gegenstand des Denkens ist, mit dem ich überhaupt anfange. Wenn du sagst, ja, da ist etwas, gibst du eigentlich nur zu, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht als ein kontrollierbarer Gegenstand des Denkens greifen. Und damit hat man implizit schon wieder zugegeben, dass diese letztendlichen Prinzipien, aus denen man die Grundsätze, die für jeder Denkakt zwingend sind, nie aufbauen kann. Deshalb, ich meine, in dem tagtäglichen Leben spielt das gar keine Rolle, weil letztendlich natürlich du so viel Annahmen machen musst, dass du dich schon über die Prämissen geeinigt hast. Aber natürlich, wenn es um solche Grundsatzfragen geht, um kosmologische Themen, letztes Ziel, das Universum, der erste Anfang, dann bewegst du dich teilweise in so eine Grauzone, weil du nicht genau weißt, worüber du sprichst. Und was ich jetzt sagen will, ist, okay, du kannst jetzt die sichere Perspektive nehmen, die Prämissen aus dieser Welt abzuleiten, und da kriegst du sicherlich eine Antwort. Und da kannst du auch sagen, gratuliere, sie haben das Problem gelöst. Aber nicht absolut. Und wir Philosophen sind ja die, die Sache auf den Grund gehen wollen. Und dann kriegst du da eigentlich ein Problem. Weil du kannst der Grund nicht so formulieren, dass du daraus zwingende Prämissen ableiten kannst für eine Diskussion. Insofern ist das nicht direkt ein Relativismus. Das ist etwas, wo man im tagtäglichen Leben immer mit umgeht, weil die Sachen nicht sicher sind. Nur ist es natürlich ein bisschen dramatisch, weil es sich mit dieser absoluten Sache beschäftigt. Glücklicherweise, ob zwar es dramatisch ist, ist es Zeit. Wir werden also das nicht weiter verfolgen. Jetzt, nächste Woche greife ich es wieder auf. Danke. Yeah.